Im Ersten Weltkrieg sind die Soldaten in Grabensystemen gesessen und haben auf einen zumeist unsichtbaren Feind geschossen. Dieser Maschinenkrieg fand aber nicht nur am Boden statt, sondern auch am Himmel. Die noch ganz junge Luftwaffe hat in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 eine enorme Entwicklung durchgemacht. Welche Rolle Luftschiffe und Flugzeuge im Kampfgeschehen gespielt haben, davon berichtet jetzt Kurt Möser, Professor für Militärgeschichte am KIT.
Der Zeppelin galt als das deutsche Luftfahrzeug, als ein Fahrzeug, das auch vom Reich ganz massiv unterstützt worden ist. Das Militär hat sich tatsächlich darum gekümmert, Zeppeline in großem Maßstab anzukaufen, die Konstruktion zu fördern. Und das Flugzeug war eher eine französische, weniger vielleicht eine englische Art der Waffe. Das Flugzeug galt eben durch seine Beweglichkeit und durch seine Nervosität als typisch französisch, während der Zeppelin so eher die deutsche Solidität repräsentieren sollte. War natürlich Blödsinn. Denn der Zeppelin war als Kriegsmittel im Grunde untauglich. Er war viel zu verwundbar, war viel zu groß und die ersten Zeppeline, die über der Front eingesetzt wurden und eigentlich das tun sollten, was man ihnen am Anfang zugeordnet hat, nämlich Aufklärung, zu schauen, was unten passiert. Diese Zeppeline wurden in der Regel abgeschossen. Der Zeppelin wandelte sich im Laufe des Krieges von einem Aufklärungsmittel zu einem strategischen Bomber. Zeppeline bzw. Luftschiffe wurden eigentlich ab 1915 dazu eingesetzt, Großbritannien zu bombardieren. Die Idee war es, eine strategische Bombenoffensive zu starten, die die Briten dazu zwang, Verteidigungskräfte in ihr eigenes Land zu verlagern, um dort die Westfront zu entlasten. Die Zeppeline, die 1915, 16 Bomberoffensiven gegen Großbritannien starteten, waren eigentlich Ablenkungswaffen. Auch diese Zeppeline, Luftschiffe, hatten gewaltige Verluste. Das erste Luftschiff auf der Rheinau bei Mannheim gebaut, Schüttelanz 11, das von einem Flugzeug abgeschossen wurde, hatte, glaube ich, nur zwei Einsatzfahrten hinter sich. Andererseits gab es ähnlich wie um den Bombenkrieg im Zweiten Weltkrieg auch schon für den Ersten Weltkrieg gewisse Debatten. Zu den Debatten gehört zum Beispiel innerhalb der Wissenschaft, war der von vornherein als Bomber geplant? Es gibt das berühmte Zitat von Graf Zeppelin, der sagte, also seine Zeppeline seien dazu in der Lage und geeignet, eine 1000-Kilogramm-Bombe auf die Bank von England zu werfen. Aber ich glaube, dass sich diese Rolle des Luftschiffs als Bomber erst relativ spät rausgestellt hat. Er war nicht sonderlich erfolgreich als Bomber, er war immer verwundbar, auch wenn am Anfang Flugzeuge diese hochfliegenden Zeppeline kaum erreichen konnten. Sie waren in den Nachtangriffen durch Flugabwehrgeschütze verwundbar, sie waren verwundbar auch durch Scheinwerfer. Allein leistungsfähige Scheinwerfer, die Zeppelin-Besatzung geblendet haben, konnten dazu führen, dass sie die Orientierung verloren haben. Orientierung war auch ein Problem. Man musste mondlose Nächte aussuchen, um gegen England zu fahren. Aber das bedeutete auch, man wusste gar nicht, wo man war. Es gibt Berichte von Zeppelin-Besatzungen, die beansprucht haben, für sich London zu bombardieren, haben aber Städte 100 Kilometer entfernt von London bombardiert.
Wie sah denn die Besatzung von so einem Luftschiff aus? Wie viel waren das?
Man kann davon ausgehen, so um die 20 Personen. Sie brauchten alleine, um ein Luftschiff zu steuern, mindestens den Kommandant, den Navigator, einen Höhensteuermann, der dafür verantwortlich war, statisch und dynamisch Höhe zu halten, und den Seitensteuermann. Es gab Besatzungen in den Gondeln selbst. In der Regel war jede der Gondeln, in denen die Motoren sich befanden, von einem Monteur besetzt. Der Monteur war zum Beispiel auch in der Lage, während der langen Fahrten von Luftschiffen Service, Wartung an den Motoren zu machen. Die wurden zum Teil abgestellt, man hat Ölwechsel gemacht und sie wieder angelassen. Die Motorengondelbesatzungen haben sich dann zum Teil auf Leitern in das Rumpfinnere des Zeppelins bewegt.
Wie waren die Männer dafür ausgebildet?
Es gab Zeppelin-Besatzungen, die schon vor dem Krieg intensiv ausgebildet wurden. Interessanterweise gehört zur Ausbildung von Zeppelin-Besatzungen nicht nur das eigentliche Fahren, das Navigieren, das Handeln in militärischen Kontexten, sondern mindestens genauso schwierig war es, ein Luftschiff wieder sicher in eine Zeppelin-Halle reinzubekommen. Da musste es zu einem sehr eingespielten Teamzusammenspiel zwischen der Besatzung im Luftschiff und den so etwa 200 Personen am Boden kommen, die dann über Taue, dirigiert durch Männer mit Flüstertüten, dieses Luftschiff eingehallt haben, wie es damals hieß, also wieder in die Halle gebracht haben.
Luftschiffe wurden zu Anfang zur Aufklärung eingesetzt. Dann hat man angefangen, mit ihnen Bomben zu transportieren und abzuwerfen. Das war eher von mäßigem Erfolg. Wie ging es dann weiter?
Wir haben ab 1917 eigentlich so eine Art Staffettenübergabe vom Luftschiff zum Flugzeug. Die erste Bombenoffensive gegen Großbritannien, die tatsächlich Großbritannien wehgetan hat, erfolgreich war, wurde eben nicht mehr von Luftschiffen durchgeführt, sondern von Großflugzeugen. Das Flugzeug war eine ganz junge Waffe, hat aber im Ersten Weltkrieg eine immense Entwicklung durchgemacht. Das Flugzeug war 1914 auch wie der Zeppelin im Grunde ein reiner Aufklärer. Es waren die weitreichenden Augen des Heeres, wobei Augen durchaus wörtlich gemeint war, denn das Aufklärungsflugzeug bestand aus einem Luftkutscher, also meistens jemandem aus einer Unteroffiziersschicht oder aus dem Mannschaftsstand. Und der Offizier, der Beobachter, saß hinten drin, hat über Bord geschaut und hat mit einem Blaustift und einem Rotstift in die Karte, die er auf dem Schoß hatte, eingezeichnet. Also eine relativ simple Art der Aufklärung, die aber die wichtigen Schlachten in der ersten Phase des Ersten Weltkriegs durchaus mit beeinflusst hat. Die Franzosen merkten plötzlich bei der Marne-Schlacht, dass da in der deutschen Truppenaufstellung eine Lücke entstand. Und sie merkten es durch Luftaufklärung. Ebenso merkten die Deutschen beim Angriff der beiden russischen Armeen auf Ostpreußen, dass die beiden Armeen nicht miteinander kooperierten. Auch da war die Luftaufklärung ein wichtiger Punkt. Und der wichtige Schritt bei der Aufklärung war natürlich die Kamera, die eben nicht mehr nur den subjektiven Blick des beobachtenden Offiziers abgebildet hat, sondern wo man tatsächlich unbestechliche Fotos machen konnte. Die Kameras wurden immer höher auflösend, die Brennweiten wurden immer länger. Es gab auch schon die Möglichkeit, Schrägaufnahmen so umzusetzen, dass sie wie Senkrechtaufnahmen gelesen werden konnten. Es gab schon ab 1917 die ersten Reihenbildaufnahmen, die also automatisch vom Flugzeug aus überfliegen eines bestimmten Frontabschnitts Reihenbilder gemacht haben, die dann am Boden im Labor zusammengesetzt wurden zu langen Streifen. Und es gab die neue Kunst der Interpretation von Luftbildern. Denn auch uns heute geht es so, wenn wir diese Luftbilder aus dem Ersten Weltkrieg sehen, wir sehen zunächst mal sehr wenig. Auch diese vielbeschworenen Grabensysteme sind nicht so sichtbar, wie es scheint. Das heißt, man musste lernen zu sehen. Die Interpretation von solchen Luftbildern wurde oft auch Frauen überlassen, weil sie bessere Pattern oder Mustererkennung zeigten.
Im ersten Teil unseres Beitrages über die Luftwaffe im Ersten Weltkrieg hat Professor Dr. Kurt Möser, Geschichtswissenschaftler am KIT, über Luftschiffe und die zunehmende Bedeutung von Flugzeugen in ihrer Funktion als Aufklärer berichtet. Wie aus Flugzeugen dann Bomber wurden, darum geht es jetzt im zweiten Teil.
Paradoxerweise gab es den Bomber schon vor dem Ersten Weltkrieg. Die Italiener haben in Nordafrika im Krieg gegen das Osmanische Reich schon ihre Flieger eingesetzt, die dann so auf eine ziemlich einfache Weise Bomben über Bord geworfen haben. Sehr unsystematisch, mit einer geringen Trefferquote, aber man hat es immerhin schon probiert und das war 1911. Im Ersten Weltkrieg sind sie zunächst mal nicht als Bomber eingesetzt worden, sondern als fliegende Augen und eher durch die Initiative von Piloten an der Front sind dann tatsächlich die ersten Bombenangriffe geflogen worden. Der berühmteste frühe Bombenangriff war der von englischen Piloten mit zweisitzigen Flugzeugen, die vom Elsass her über den Bodensee nach Friedrichshafen geflogen sind, um dort im August 1914 die Zeppelinhallen zu bombardieren. Also allein schon mal als Flug eine erstaunliche Leistung. Und naja, der Schaden war nicht sonderlich groß, aber da wurde schon klar, dass da die Zukunft liegt. Die frühen Piloten kamen auch durchaus schon auf die Idee, mal in die Bodenkämpfe von oben her in die Schlacht einzugreifen. Bis dann im Winter 1917 auf 18 eigene Schlachtflieger entwickelt worden sind. Also Flugzeuge, bei denen der Schütze nicht mehr zur Abwehr feindlicher Flugzeuge hinten saß, sondern bei dem das Maschinengewehr dafür gedacht war, nach unten schießen zu können. Bei denen eine Nickelstahlplatte unten im Flugzeug lag, damit sie, weil sie eben sehr tief, 20 Meter über den Gräben flogen und gegen Beschießungen etwas weniger empfindlich sein sollten. Diese Schlachtflieger hatten für die Wiederbewegungsschlachten des letzten Kriegsjahres eine gewisse Bedeutung.
Wie hat denn das zu Anfang ausgesehen? Piloten haben quasi Maschinengewehr mit dabei gehabt und dann sich entschieden, in bestimmten Situationen nach unten zu schießen?
Die Aufklärungsflugzeuge der ersten Kriegswochen waren in der Regel gar nicht bewaffnet, beziehungsweise die Offiziere hatten ihre Dienstpistole bei sich. Aber etwa ab September 1914 führte man immer mehr Selbstladegewehre und bald auch schon Maschinengewehre mit sich. Die große Innovation kam dann 1915, nämlich das Flugzeug, das mit einem Maschinengewehr bewaffnet war, das durch den Propeller schießen konnte. Auch schon eine Erfindung von vor dem Krieg, von 1912, 13 ungefähr, die zunächst mal auf eine sehr simple Weise von französischen Jagdpiloten ausprobiert wurde. Das heißt, man hat einfach den Propeller an der Stelle, wo die Kugeln auftreffen würden, mit Stahl gepanzert. Da wurden die Kugeln einfach nach rechts abgelenkt. Die Deutschen hatten dann ab 1915 eine Methode entwickelt, um das Maschinengewehr mit der Propellerwelle zu koppeln. Das heißt, der Schuss wurde nur gelöst, wenn er nicht den Propeller treffen konnte. Die ersten Jagdflugzeuge mit diesem Synchronisationsgetriebe, die Fokker E3, hatten am Anfang extrem hohe Abschussquoten. Fokker war ja ein sehr innovativer und abenteuerlicher Pilot, auch industrieller, der immer ziemlich genau wusste, was die Front will. Und Fokker war dann eben derjenige, der das Jagdflugzeug mit synchronisiertem Maschinengewehr frontreif gemacht hat.
Ja, jetzt haben wir gehört, dass die Flugzeuge immer besser wurden, auch immer gezielter für den Kampfeinsatz ausgerüstet wurden. Wie war denn das jetzt mit der Empfindlichkeit? Wie hoch waren die Verlustraten?
Verlustraten waren außerordentlich hoch. Und zwar nicht nur im Kampf, sondern vor allem eben auch bei der Ausbildung. Die Flugzeuge, auf denen Piloten ausgebildet wurden ab 1914, waren zum Teil wirklich tückisch. Sie hatten Flugeigenschaften, mit denen sich heute kein Pilot mehr in die Luft wagen würde. Sie hatten Motoren, die unzuverlässig waren, die also zum Beispiel beim Steigflug ausgingen. Wenn man sie in die Kurve legte, rutschten sie über den Innenflügel ab. Dann nehmen wir zum Beispiel mal den berühmten Fokker-Dreidecker, die DR-1 von 1916-17. Die war extrem leicht, halb so viel wie ein Auto heute. Also 500 Kilo ungefähr. Und von dem 500 Kilo drehten sich 150 Kilo nach rechts. Der Fokker-Dreidecker konnte nach einer Seite wunderbar Kurven fliegen, war extrem wendig, und nach der anderen Seite gar nicht. Das heißt, wenn man Linkskurven fliegen wollte, musste man eine 270-Grad-Kurve fliegen. Auch solche Umlaufmotoren, die mit 1:8 Rizinusöl geschmiert wurden. Also Sie müssen sich vorstellen, dass diese Piloten immer in einem Ölnebel saßen. Deshalb auch Verdauungsprobleme hatten. Rizinusöl ist ein Abführmittel. Diese Motoren waren extrem empfindlich. Wenn sie landen wollten, hatte man auf dem Steuerknüppel einen Knopf, damit hat man ihn ausgemacht. Das durften sie aber nicht zu lange machen, dann sind die Kerzen verölt und der Motor ist ganz stehen geblieben. Ein typischer Landevorgang eines Fokker-Dreideckers ist, sie gehen langsam auf Landungshöhe, drücken auf den Knopf, der Motor geht aus, das Flugzeug schwankt langsam auf den Flugplatz rein, sie brauchen noch ein bisschen Kraft, lassen den Knopf los, der Motor springt in eine Ölwolke wieder an, gibt ihnen einen enormen Schub, das ganze Flugzeug dreht sich leicht nach rechts, den Schub brauchen sie aber und sie müssen wieder auf den Knopf drücken, weil das Flugzeug sonst zu schnell wird und so schaukeln sie langsam mit so ein paar Gasstößen rein und wenn sie Glück haben, überschlägt sich das Flugzeug nicht bei der Landung.
Ich habe gerade so den Eindruck bekommen, dass diese Piloten irgendwie Ritter der Lüfte waren. Und dabei ist mir natürlich auch der Rote Baron eingefallen.
Der berühmte Rote Baron, der rote Kampfflieger, übrigens einer der ganz großen Bestseller des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Ein herausgehobener Held hat sich in einer angeblichen Autobiografie selber präsentiert. In gewissem Sinn stimmte das Bild schon, denn diese anonymen Schlachten am Boden und die Luftkämpfe oben in ein paar tausend Meter Höhe über den Feldern, das waren tatsächlich zwei verschiedene Arten des Krieges. Es gibt übrigens Zeugnisse dafür, dass die Schlachten aufhörten, wenn oben Luftkämpfe stattfanden. Das heißt, die Soldaten am Boden haben einfach ihren Blick nach oben gerichtet und haben die Luftschlacht mit Zirkusnummern betrachtet. Aber das war eine kurze Phase, in der wirklich Mann gegen Mann gekämpft haben. Denn auch die Jagdflieger sind immer mehr in großen Pulks aufgetreten. Aus den Jagdstaffeln wurden Jagdgeschwader. Spätestens ab 1917 haben wir Massenluftkämpfe, bei denen zum Beispiel auch den großen Assen der Rücken freigehalten wurde, bei denen es Teamarbeit in der Luft gab. Einer schießt, zwei passen auf ihn auf, dass er nicht selber abgeschossen wird. Und so kamen auch die enormen Abschussquoten etwa von Richthofen oder Udet zustande. Und ein Pilot, der noch so gekämpft hat in der Luft nach diesem sogenannten ritterlichen Turnier wie 1915, der hat nicht lange überlebt. Es gab auch ganz andere Pilotentypen, zum Beispiel im letzten Kriegsjahr 1918, der Höhenfotograf. Es gab Flugzeuge, die schon 8.000, 9.000 Meter hochgeflogen sind, in offenen Maschinen, bei denen die Piloten geheizte Kleidung trugen und Sauerstoff geatmet haben. Und denen hat man beigebracht, gerade nicht zu kämpfen. Sie sollten ihre fotografischen Platten mit nach Hause bringen. Die hießen bezeichnenderweise auch im deutschen Militärjargon die Arbeitsflieger. Ähnlich diese Soldaten in den Lüften, die Schlachtflieger, die tatsächlich ihre Aufgabe hatten, zum Beispiel den Stürmenden voranzufliegen oder in der Verteidigung mitzuarbeiten. Das war die dritte Dimension des Schlachtfelds von oben. Und das waren nicht die Pilotenfiguren, die man so aus der Literatur kannte. Das waren nicht die, die einen weißen Schal trugen, sondern das waren eher Soldaten, die zum Teil mit Gasmaske und Stahlhelm geflogen sind, weil sie genauso in den Gasschwaden der Schlacht eingetaucht sind.
Den Roten Baron hat es wirklich gegeben. Hat der überlebt?
Manfred von Richthofen ist am 21.04.1918 abgeschossen worden. Und da gibt's auch einen großen Streit drum. Wer war das denn? War das ein kanadischer Pilot einer Sopwith Camel, eines britischen Jagdflugzeugs, oder ist er vom Boden aus abgeschossen worden? Die Briten sagen immer, es war Brown, der Pilot in der Sopwith Camel. Warum? Die Briten betonten, es war ein ritterlicher Zweikampf. Die Deutschen sagten immer, nee, der ist vom Boden abgeschossen worden, das war unfair.
Das war der letzte Teil unserer Reihe rund um den Beginn und Verlauf des Ersten Weltkrieges. Alle Beiträge dieser Reihe und aus unserer Sendung gibt es auch im Internet zum Nachhören. Schaut hierzu einfach auf radio.kit.edu vorbei.